MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Ja, schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Viele sind noch im Urlaub, einige sind seit dem Wochenende schon wieder zurück. Ja, und manchmal ist es so schön im Urlaub, dass man sogar gerne dort bleiben und dort auch leben oder auch arbeiten würde. Wenigstens mal, ja sagen wir mal, für ein Jahr. Sowas geht, solange man jung ist, ganz einfach als Volontär. Zum Beispiel bei Don Bosco. Meine Kollegin Maria Ertl hat sich mal schlau gemacht.
Südamerika, Asien oder Osteuropa. Das sind nur ein paar der Länder, in denen man als Volontär für Don Bosco unterwegs sein kann. Natürlich auch in Deutschland. Zuständig für die Volunteers ist Johanna Voisitschläger.
Grundsätzlich sind die alle in Kinder- und Jugendeinrichtungen tätig und organisieren da Freizeitaktivitäten, geben Nachhilfe, spielen ganz viel mit den Kindern und Jugendlichen. Man kann auch seine ganz individuellen Talente da einbringen, Feste mitgestalten, je nachdem, was die Einsatzstelle braucht und was der Volontär auch mitbringt.
Die Kosten für Unterbringung und Verpflegung werden in der Regel übernommen. Zusätzlich gibt's ein kleines Taschengeld und natürlich jede Menge Erfahrungen.
Man kann sich orientieren in dem Jahr, kann seine Persönlichkeit weiterbilden, Freundschaften fürs Leben schließen, auch mit anderen Volunteers und natürlich erste Berufserfahrungen im sozialen Bereich sammeln.
Die ideale Zeit dafür ist zwischen der Schule und dem Studium oder auch nach einer Ausbildung, wie bei Charlotte Lang. Sie ist 21 und gerade in einer Schülertagesstätte im Einsatz.
Also ich habe vorher schon eine Ausbildung im Verwaltungsbereich gemacht, habe gemerkt, dass es mir nicht so richtig liegt und ich wollte nicht direkt eine neue Ausbildung starten, sondern erstmal testen, taugt mir der soziale Bereich und das liegt mir sehr und macht mir total viel Spaß. Das bedeutet, für mich geht es dann auch in die Richtung, ich wollte einfach was Gutes tun, helfen und ganz viel an mir selber arbeiten in der Zeit und das funktioniert hervorragend.
Insgesamt 80 Stellen als Volunteers vergibt Don Bosco jetzt gerade wieder. Johanna Voisitschläger freut sich auf viele Anmeldungen.
Man kann sich über unsere Webseite www.donboscovolunteers.de alle Einrichtungen anschauen und sich darüber auch bewerben. Jetzt gerade, wenn man noch sehr schnell ist, sogar fürs Ausland, da muss man sich allerdings schneller bewerben. Fürs Inland klappt das noch so bis August.
Und im September startet dann ein spannendes Jahr für alle Neuen. Maria Ertl fürs MKR, das Kirchenradio.
Mehr Durchblick im Alltag. Der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen verwirrt. Gewährleistung und Garantie. Bei uns im Studio ist jetzt Silvia Hartl, Expertin für Verbraucherrecht. Frau Hartl, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Frau Hartl, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen gesetzlicher Gewährleistung und der Garantie?
Also die gesetzliche Gewährleistung ist ein Recht, das jeder beim Kauf hat, per Gesetz. Egal, ob beim Online-Kauf, übers Internet oder im Laden. Sie gilt in der EU 2 Jahre lang. Die Garantie ist dagegen eine freiwillige Zusatzleistung. Sie kommt meist vom Hersteller.
Das heißt, Gewährleistung gibt es immer, Garantie nicht unbedingt?
Genau. Die Gewährleistung ist gesetzlich vorgeschrieben. Eine Garantie kann angeboten werden, muss es aber nicht. Die Details sind festgelegt und werden Ihnen beim Kauf ausgehängt, also bitte unbedingt lesen.
Und was deckt die Gewährleistung ab?
Also die gesetzliche Gewährleistung greift, wenn ein Produkt von Anfang an einen Mangel hatte. Also zum Beispiel, Sie kaufen ein neues Handy und nach ein paar Wochen funktioniert der Bildschirm nicht mehr richtig, obwohl Sie nichts falsch gemacht haben.
Was kann ich dann verlangen?
Zuerst hat der Käufer das Recht zur sogenannten Nacherfüllung. Das heißt, ich kann verlangen, dass das Handy repariert wird oder ich ein Ersatzgerät bekomme. Erst wenn das nicht klappt, kann ich den Preis mindern oder sogar vom Kauf zurücktreten und dann natürlich auch mein Geld zurückverlangen.
Und wie ist es mit der Garantie?
Der Hersteller selbst legt fest, was genau abgedeckt ist. Zum Beispiel 3 Jahre Garantie auf einen Motor, zum Beispiel bei einer Waschmaschine.
Also kann die Garantie auch weniger abdecken als die Gewährleistung?
Ja, absolut. Sie kann aber auch mehr bieten, zum Beispiel längere Laufzeiten, also mehr als die 2 Jahre, oder zusätzliche Services, wie zum Beispiel kostenlosen Vorort-Reparaturservice.
Können Sie uns da ein konkretes Beispiel nennen?
Ja klar, nehmen wir zum Beispiel meinen Fernseher. Nach 6 Monaten geht er kaputt, dann greift die Gewährleistung und Sie gehen damit zum Händler. hat der Hersteller zusätzlich eine 5-Jahres-Garantie, können Sie sich auch direkt an den Hersteller wenden, je nach Garantiebedingungen.
Viele Menschen denken ja, dass nach einem Jahr alles vorbei ist, also garantiemäßig. Stimmt das?
Das ist leider ein häufiger Irrtum. Die Gewährleistung gilt 2 Jahre. Allerdings, nach einem Jahr kann sich die Beweislast drehen. Das heißt, dann müssen Sie eher nachweisen, dass der Mangel schon von Anfang an bestand oder durch eine Fehlbehandlung zustande kam, zum Beispiel unsachgerechte Bedienung, wenn zum Beispiel das Handy runterfällt.
Was können Sie uns denn für Tipps geben, damit man dem Schadenfall zu seinem Recht kommt?
Ich würde immer den Kaufbeleg gut aufheben, abheften und die Garantiebedingungen wirklich zu Anfang an lesen. Und bei Problemen zuerst den Verkäufer kontaktieren, nicht sofort den Hersteller. Der Verkäufer ist als erstes in der Pflicht. Mit dem haben Sie einen Kaufvertrag geschlossen.
Kurz zusammengefasst, Gewährleistung ist Pflicht, Garantie ist Bonus.
Ja, perfekt zusammengefasst.
Das war Mehr Durchblick im Alltag. Der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Mehr Infos und persönliche Beratung gibt's auf verbraucherservice-bayern.de oder direkt vor Ort. Ja gut, 2/3 der Deutschen wollen eine Diät machen, um fit für den Sommer zu werden. Bikini-Diät nennt sich das dann im Volksmund. Ernährungsexperten warnen aber vor dem Jojo-Effekt von Diäten. Auch Sabine Rieger. Die Lehrerin an der Caritas Berufsfachschule für Ernährung in München rät, beim Essen langfristig umzudenken. Wer ein paar Dinge beachtet, kann sein Normalgewicht dann auch dauerhaft halten. Deshalb kommen jetzt 5 Tipps von Sabine Rieger für Sie, wie man sein Gewicht auf gesunde Art und Weise in den Griff bekommt.
Tipp Nummer 1. Finger weg von Crash-Diäten.
Wir sollten langsam anfangen, wir sollten unsere Ernährung betrachten. Vielleicht hören wir auch mal kurz ein kleines Protokoll von der Woche und schreiben uns auf, was wir da eigentlich so alles essen. Da sind sicherlich viele Sachen dabei, die wir weglassen können. Allerdings sollte man nicht mehr als 200 bis 500 Kalorien einsparen tagtäglich, dass wir so maximal auf 0,5 Kilogramm Gewichtsverlust bis höchstens 1 Kilogramm Gewichtsverlust in der Woche kommen.
Tipp Nummer 2, mehr Gemüse auf den Teller.
Also ganz, ganz wichtig wäre, wirklich selber zu kochen. Man greift auf schon vorgeschnittene Salate zurück, macht sich am Abend dann noch einen Salat mit einem leichten Dressing. Dass man einfach ein bisschen mehr Gemüse einbaut, ein bisschen mehr Ballaststoffe. Das macht uns unheimlich satt, wir haben nicht gleich wieder Hunger. Das hält auch unseren Blutzucker relativ konstant.
Tipp Nummer 3, viel trinken.
Wir verwechseln oft Hunger und Appetit. Meistens haben wir eigentlich nur so ein bisschen Appetit. Da ist es gut, was zu trinken. Das kurbelt auch unseren Stoffwechsel an.
Tipp Nummer 4, mehr Eiweiß essen.
Das heißt, mehr Fisch vielleicht, wer das gerne mag, mageres Fleisch, Hülsenfrüchte, also Erbsen, Bohnen, Linsen sind da ganz prima. Eiweiß macht uns tendenziell länger satt.
Tipp Nummer 5, auf komplexe Kohlenhydrate setzen.
Das heißt, nicht das Brot und die Nudeln am Abend weglassen. Es kommt immer auf die Gesamtkalorien an, die man über den Tag verteilt isst, sondern vielleicht auf Vollkornprodukte zurückzugreifen. Also wirkliches Vollkornbrot essen, Vollkornnudeln, Vollkornreis, wer das gerne mag. Das ist nicht jedermanns Geschmack, würde uns aber länger satt machen.
Ja, meteorologisch ist der Sommer schon mal seit Montag da und so langsam aber sicher startet die Urlaubssaison. Ich persönlich freue mich schon auf August, dann habe ich nämlich mal endlich wieder Urlaub. Aber ich habe nicht nur Vorfreude auf meine freie Zeit, nein, ich freue mich auch immer, wenn ich Urlaubspost von Freunden oder der Familie bekomme. So eine schöne Ansichtskarte im Briefkasten ist doch immer eine, ja, wunderbare Überraschung. Aber eine handgeschriebene Postkarte ist nicht nur für den Empfänger sinnig. Warum? Das erzählt uns jetzt meine Kollegin Linda Burkhardt.
Ein Motiv aussuchen, das zum Urlaub passt, schöne Worte finden und dann am Schluss auch noch einen Briefkasten. Wer eine Karte verschickt, zeigt gleichzeitig auch, du bist es mir wert, sagt Katrin Schwenzig von der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Erzbistum München und Freising.
Das kann nur ein kleiner Gruß sein. Es kann sein, dass ein schönes Erlebnis oder auch ein Gefühl oder etwas anderes Verbindendes mitgeteilt, also geteilt wird. Gemeinsam ist den meisten Postkarten wohl, dass die schreibende Person ausdrücken möchte, dass sie an die Person, an die die Karte gerichtet ist, denkt und die ihr so wichtig ist, dass sie eine Postkarte schicken möchte.
Klar, der ein oder andere schickt Karten, weil er das einfach immer schon so gemacht hat, weil es Tradition ist.
Zum anderen haben handgeschriebene Postkarten auch eine andere Wirkung als digitale Nachrichten, sowohl für die schreibende als auch für die empfangende Person. Man kann sagen, es handelt sich im Vergleich zu digitalen Nachrichten um einen verlangsamten und bewussteren Prozess. Postkarten sind physisch präsent und verschwinden nicht so schnell wie digitale Nachrichten im Strom von verschiedenen Chats. Sie sind also kleine Erinnerungsstücke.
44 Fotos machen wir im Schnitt im Urlaub und das jeden Tag. Erinnerungen in Masse, von denen wenig bleibt. Eine Postkarte ist beständiger als ein schnell geschicktes Bild.
Man hat auch noch mal was, worüber man drüber reden kann. Es bleibt eben doch viel eindrücklicher als die ganzen Nachrichten, die einfach digital verschickt worden sind. Also es ist für beide Seiten, glaube ich, deutlich eindrücklicher als die schnellen Nachrichten.
Vielleicht ja auch, weil ich mir als derjenige, der im Urlaub ist, schon bei bestimmten Erlebnissen denke, genau das schreibe ich später in meine Karte.
Meine Kollegin Linda Burkhardt war das im Gespräch mit Katrin Schwenzek von der Ehe-, Familien- und Lebensberatung hier bei uns im Erzbistum München und Freising. Das komplette Gespräch gibt's übrigens heute Abend nach dem Gottesdienst, also um kurz nach 19 Uhr hier bei uns im MKR in einer neuen Folge MKR Begegnungen. Knallbunt und mit jeder Menge guter Laune. Die Einherz-Clowns besuchen regelmäßig soziale Einrichtungen und Heime hier bei uns in München. Einmal im Monat kommen die Spaßmacher auch ins Senioren- und Pflegeheim Vincentinum. Sie tauchen immer zu dritt oder zu viert auf und sie verbreiten gute Laune.
Freitagnachmittag im Vincentinum, dem ältesten Senioren- und Pflegeheim Münchens. Es gibt Kaffee und Kuchen und die Einherz-Clowns sind mit Gesang und Späßen mittendrin. Der Theologe Georg Fleischer hat sich vor 4 oder 5 Jahren zum ersten Mal eingeladen. Er ist für das Seelsorgerliche, aber auch das Freizeitangebot im Vincentinum zuständig.
Mir ist es wichtig, dass die Bewohner Abwechslung haben, dass sie hier auch Sachen erleben, die sie vielleicht noch gar nicht kennen. So Clowns kennt man aus dem Zirkus, aber dass ein so ein Clown persönlich anspricht und persönlich auf einen eingeht, das ist jetzt etwas Ungewöhnliches, ja.
Besonders ist auch, die Besuche der Einherz-Clowns sind kostenlos und sie kommen immer mit einem Thema zu Besuch. Diesmal mit dem Motto Frühjahrsputz, erklärt Maren Fraß alias Schnupsi.
Heute natürlich bei dem Thema Frühling kommt ein knallrotes Kleid mit vielen Frühlingstupfen drauf. Natürlich singen wir auch heute das Lied Blumen aus Amsterdam. Die sind dann natürlich aus München.
Schnupsi und ihre 2 Clowns-Kolleginnen verteilen Tulpen und lassen die Wischmops kreisen. Mit Blumenkranz im Haar und Luftballons bringen sie den Frühling ins Vincentinum. Ähnliche Nachmittage haben sie schon zum Thema Maibaum oder Oktoberfest gestaltet. Das geht weit über reine Unterhaltung hinaus. Wie viele ihrer KollegInnen hat Michaela Faltelhauser eine Ausbildung in therapeutischer Clownerie gemacht.
Wir sind ehrenamtlich und sind hier unterwegs einfach, um den Senioren Freude zu bereiten, sie zum Lachen zu bringen, auch die dementen Senioren zu animieren, Erinnerungen wachzurufen, ja.
Die Clowns singen mit den Heimbewohnern altbekannte Schlager, spielen mit ihren Handpuppen und die Pflegebedürftigen freuen sich.
Dass die eine mich sofort wiedererkannt hat, das war schön. Das hat mir gefallen. Wie sie angezogen sind, das gefällt mir auch gut.
Ich war ein bisschen überrascht. Aber im Grunde genommen finde ich es gut, ja, dass die Leute einfach aufgemuntert werden.
Geld verdienen die Clowns mit ihrer Arbeit für die Seele nicht, aber sie bekommen eine besondere Aufwandsentschädigung, sagt Clownin Michaela Faltelhauser.
Das Lachen und die Freude von den Senioren.
Und ihre Kollegin Maren Fraß alias Schnupsi ergänzt.
Die geben uns viel mehr zurück, als wir ihnen schenken können. Das ist immer so mein Inneres, was ich oft schon während des Clownens denke. Und auch die ganz still in der Ecke sind, die kommen vielleicht nicht beim allerersten Besuch, aber spätestens bei dem zweiten. Und die machen mit und es ist einfach traumhaft schön.
Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Tja, wer jetzt in der 2. Ferienwoche von seinen Kindern hört, ach Mama, mir ist langweilig, dann kann ich Ihnen nur eins vorschlagen. Geben Sie den Kids doch mal ein Buch. Was wir Ihnen gleich in unseren Buchtipps vorstellen, ist nämlich wirklich super witzig und macht sogar den größten Lesemuffeln Spaß. Roman- und Sachbuchtipp gibt's auch noch obendrauf. Buchprofile, der MKR-Lesetipp, der Roman.
Antonia Rieb, Der Garten der Geheimnisse. Ein Garten an der Amalfiküste, ein altes Familiengeheimnis und eine mutige Frau. In diesem Roman erzählt Antonia Riep die Geschichte von Rosa. Jahrzehntelang schweigt sie über ihre Erlebnisse im italienischen Widerstand während des Zweiten Weltkriegs. Erst als ihre Tochter ein altes Foto entdeckt, kommt die Wahrheit ans Licht. Der Roman verbindet Geschichte, Spannung und große Gefühle. Leicht zu lesen und voller italienischer Atmosphäre. Ein bewegendes Buch über Schuld, Mut und die Frage, wie lange man Geheimnisse bewahren kann. Der Garten der Geheimnisse von Antonia Riep kostet 17 Euro.
Das Kinderbuch.
Marc-Uwe Kling, Klugscheißerchen und Fehlerteufelchen. Ein kleines türkises Wesen, das immer alles besser weiß. Das Klugscheißerchen ist zurück im zweiten Teil der lustigen Kinderbuchreihe von Marc-Uwe Kling. Wer den ersten Band noch nicht kennt, der lernt das freche Besserwisserwesen hier sofort lieben. Diesmal treffen Theo und Tina auf das Fehlerteufelchen, das absichtlich alles falsch macht. Und schon entsteht ein herrliches Chaos voller Wortspiele, Sprachfehler und verrückter Ideen. Ein witziges Buch für Kinder und Erwachsene, perfekt zum Vorlesen, Mitlachen und Selberlesen. Klugscheißerchen und Fehlerteufelchen von Marc-Uwe Kling kostet 12 Euro.
Das Sachbuch.
Katrin Scholz. Hallo, ich rede mit dir. Was will mein Hund mir eigentlich sagen? In diesem Buch erklärt die Hundetrainerin, wie Hunde mit uns Menschen sprechen, ganz ohne Worte. Sie zeigt, wie sich Hunde verhalten, Vertrauen aufbauen und Führung suchen. Dabei erzählt sie aus ihrem Alltag mit einer großen Hundemeute und gibt viele einfache Beispiele aus dem echten Leben. Das Buch hilft, Hunde besser zu verstehen und Missverständnisse zu vermeiden, sowohl in der Einzelhundhaltung als auch in der Hundegruppe. Ein spannender Ratgeber für alle, die ihren Hund nicht nur erziehen, sondern wirklich verstehen möchten. Hallo, ich rede mit dir. Von Katrin Scholz, kostet 25 Euro.
Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Alle Buchempfehlungen finden Sie im Michaelsbund Onlineshop und in der Buchhandlung Michaelsbund. Schön, das MKR an diesem Mittwoch und wie immer an dieser Stelle schauen wir natürlich auch heute wieder, was Sie diese Woche in unserem prämierten Inhaltenmagazin alles Schöne lesen und entdecken können. Eins schon mal vorab, es wird tierisch. Auch wenn das jetzt für den einen oder anderen etwas seltsam klingt, dass ein katholisches Magazin als tierisch angekündigt wird. Aber das klären wir gleich auf. Bei mir ist jetzt mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur unseres Inhaltenmagazins, Florian Ertl. Servus Florian.
Ivo, grüß dich.
Florian, auf der Titelseite sitzt Pfarrer Schießler mit seiner Hündin.
Ja, der gute Pfarrer Schießler, der hat auch ein entsprechendes Buch geschrieben, wo er sein Verhältnis zu Tieren etwas ins Wort setzt. Engel auf vier Pfoten. Und das ist für ihn sozusagen ja auch das Motto. So ein Tier kann einem Menschen mitunter mehr geben als ein Mitmensch. Mhm. Und er hat also schon bis in die Kindheit zurückreichend also Verbindung zu Tieren, auch wenn er selbst in seiner Kindheit und Jugend aufgrund des engen Platzes der damaligen Wohnung keinen Hund haben konnte. Hunde hatten damals, wie er sagt, nur die Besserverdienenden quasi, aber nicht der kleine Mann quasi.
Ja.
Und ja, Es ist ein weites Feld, was in dem Interview von meinen Kollegen abgedeckt wird. Es geht dann bis zu seinen Viecherlmessen auch. Es geht bis zur Schildkröte Susi, die 65 ist. Und
stimmt, die ist ja im gleiches Baujahr mit ihm.
Dazu kommt. Und ja, letztendlich auch zu fragen, darf man eigentlich um ein Tier trauern? Mhm. Auch da bringt eine nette Anekdote von vor Jahren von einer Kirchenverwaltungssitzung, wo eine Dame sehr traurig und weinend daherkam und er sie fragt, was denn wäre. Ja, also ihre Katze wäre an dem Tag gestorben, aber sangst es niemanden. Und er sagt dann, sie haben ganz was anderes heute Abend zu tun. Also sie brauchen jetzt nicht in die Sitzung kommen, gehen sie heim. Und also er hat da volles Verständnis. Und er weiß auch, was der Schmerz über ein verlorenes Haustier, was das für den Betroffenen bedeutet. Mhm. Und also ist sehr lesenswert aus verschiedensten Gründen und allein auch schon wegen der Bilder. Also hier gibt's noch so ein schönes.
Ja, stimmt.
Herr und Hund.
Aber süß trotzdem.
Auf alle Fälle. Ein Tier ist für mich wie ein Engel, so ist sein Motto. Und ich glaube, es gibt viele Hörerinnen und Hörer, die ihm beipflichten können.
Absolut. Und dann habt ihr diese Tage den Franziskanerprovinzial getroffen. Ging's da auch um Tiere oder worüber habt ihr mit ihm gesprochen?
Ja, das läge nahe, weil der heilige Franziskus ist ja auch der Schutzpatron der Tiere und der Viecherl. Mhm. Ja, aber wir sind im Gedenkjahr 800. Todestag des heiligen Franziskus im Oktober. Am 4. Oktober ist es soweit. Mhm. Ja, ich habe ihn besucht und habe ihn mal gefragt, was bedeutet eigentlich jetzt für einen Franziskaner der Ordensvater persönlich? Was ist er denn für ihn? Und es war eine frappierend kurze Antwort. Es ist für ihn ein Bruder.
Aha.
Der Provinzial, der Markus Fuhrmann, macht es fest an einem eigenen kleinen biografischen Erlebnis, nämlich als er ein junger Novize war. Da war es bei den Franziskanern ehedem üblich, dass sie so in ja Arbeitspraktika gegangen sind. Mhm. Und üblich bei Arbeiterpriestern aus dem Orden, die es damals noch mehrere gab. Und er musste nach Bochum zu Opel und hat dann 6 Wochen lang da dem Opel Astra die Sitze reingeschraubt, weil er da bei seinem lieben Mitbruder Karl Möhring war. Das war ein Arbeiterpriester und er lebte da auch in einer Arbeiter- und Obdachlosensiedlung. Mhm. Und eines Tages, hat er gesagt, kam da mal eine Journalistin vorbei und die hat die Leute da gefragt, wer ist denn eigentlich dieser Karl für euch? Und dann haben die da so im Ruhrpott-Slang gesagt, ach ja, das ist für uns der Karl irgendwie wie so ein Bruder. Mhm. Und das hat also den Bruder Karl recht gefreut und natürlich den Provinzial, den heutigen, als junger Novize, der war da natürlich angetriggert, sage ich mal. Klar. Und dieses Bruder- oder Schwestersein, dieses Geschwisterliche in der Welt, also das ist für ihn ganz typisch franziskanisch und das wäre für ihn auch so der heilige Franziskus in seinem persönlichen Verhältnis.
Sehr schön, wunderbare Geschichte. Okay, das und mehr gibt's in der aktuellen Ausgabe unseres Inhaltenmagazins. Jederzeit in unserer Buchhandlung Michaelsbutt, am Zeitungsstand in vielen Kirchen, hier bei uns im Erzbistum, als Abo oder Probeabo, ganz frei nach Hause geliefert oder mit der Inhalten-App, jederzeit und überall. Ganz egal wie, wir wünschen eine gute Zeit beim Lesen und Entdecken. Und dir, lieber Florian, vielen Dank, dass du da warst und morgen einen schönen, frohen Leichnamstag.
Ganz genauso.
Wir beim MKR, das Kirchenradio, blicken nicht nur ins Erzbistum, nein, wir schauen auch weit über den Tellerrand hinaus. Zum Beispiel heute Abend nach Afrika. In der Missio-Reisewarnung geht es da um einen Konflikt, bei dem es um Rohstoffe geht, die wir alle jeden Tag brauchen. Ein Konflikt, der sich auf viele Nachbarländer ausweitet. Meine Kollegin Brigitte Strauß hat deshalb mal mit Missio-Redakteur Christian Selper über den schon lang währenden Bürgerkrieg im Kongo gesprochen.
Im Wesentlichen geht es um die Provinzen, die im Osten des Kongo liegen. Und da geht es schon länger drum, um politische Macht, auch um Zugang zu Rohstoffen. Da gibt es sehr wertvolle Vorkommen, also diese ganzen Mineralien, Coltan, Kobalt, Gold, Silber, die für viele Produkte gebraucht werden weltweit, wo also sehr, sehr viel Geld im Spiel ist.
Denn diese Mineralien stecken zum Beispiel in Computern, Handys oder Batterien. Und die brauchen wir alle, jeden Tag. Eine Folge also, die zeigt, wie unser Konsum das Geschehen auf der Welt beeinflusst. Die Menschen, die vor diesem Krieg fliehen, gehen zuerst in die Nachbarländer, zum Beispiel nach Uganda. In der Hauptstadt Kampala hat Christian Selper mit einigen von ihnen gesprochen.
Und es hat nur wenige Minuten gedauert, bis die alle auch, wie soll man es beschreiben, bis die eigentlich auseinandergebrochen sind, weil die einfach so viele schlimme Dinge erfahren hatten, die sie noch nicht verarbeiten haben können. Da habe ich sofort gesehen, vor deren inneren Auge spielen sich wahrscheinlich jetzt gerade ganz schlimme Szenen ab.
Der Missio-Redakteur ist noch heute schockiert von den Geschichten, die er gehört hat.
Also das muss einfach furchtbar jetzt gewesen sein, als diese Rebellenangriffe kamen, als die Menschen vertrieben worden sind. Frauen haben ja schlimmste Dinge noch zusätzlich zu erleben in diesen Konflikten, gerade auch im Kongo immer wieder. Und gleichzeitig wurde da aber eben auch gearbeitet mit Schusswaffen, aber auch mit Granaten, Bomben und so weiter.
Er hofft, dass diese Menschen endlich zur Ruhe kommen können. Die Art, wie Uganda mit Flüchtlingen umgeht, könnte dazu beitragen.
Uganda ist eines der Hauptaufnahmeländer von Flüchtlingen in der Welt. Also absolut in Afrika und auch weltweit. Mehrere Millionen Menschen aus den Nachbarländern. Und Uganda ist ein Land, was sehr gelobt wird international für die offene Flüchtlingspolitik.
Okay. Denn in dem Land gibt es freie Flächen. Die stellt es den Flüchtlingen zur Verfügung.
Da ist Platz, hat auch den Vorteil, dass die Regionen entwickelt werden. Also wenn da die Flüchtlingssiedlungen sind, gibt es internationale Organisationen, die da genau hinschauen, kommt eine Stromversorgung hin, Wasser und so weiter.
Und die Menschen können sich sofort selbst versorgen. Eine echte Win-Win-Situation für das Land und die Geflüchteten.
Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, die komplette Folge der Missio Reisewarnung gibt's jederzeit auf innehalten.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Fronleichnam. Für viele ist das erstmal ein freier Donnerstag, ein freier Tag und eine vermutlich auch kurze Woche. Aber was feiern Katholikinnen und Katholiken eigentlich an diesem Tag? Einer, der das ganz sicher weiß, ist mein Kollege Willi Witte aus unserer MKR-Radioredaktion. Willi, servus.
Servus, Ivo.
Willi, worum geht's an Fronleichnam? Erklär uns doch mal bitte ein bisschen was dazu.
Also auf jeden Fall ist Fronleichnam eines der wichtigsten katholischen Feste. Im Mittelpunkt steht da die Eucharistie, also der Glaube daran, dass Jesus Christus im gewandelten Brot, also in der Hostie, bei uns ist, gegenwärtig ist, während der Messfeier. Der Name klingt heute etwas fremd, der kommt nämlich aus dem Mittelhochdeutschen und da heißt Fron Herr und Leichnam, also Leichnam, wie es eigentlich heißt, bedeutet Leib, der lebendige Leib. Fronleichnam heißt also der lebendige Leib des Herrn, das ist das Fest, das wir da feiern.
Ah, okay, also jetzt sind wir wieder ein Stückchen schlauer. Weißt du denn, woher das Fest kommt oder wie es entstanden ist?
Ja, das ist ein Fest, das aus dem Mittelalter kommt, also aus dem 13. Jahrhundert. Da gab es eine Augustinernonne, die Juliana von Lüttich. Und die Legende sagt, dass sie eines Tages beim Papst aufgetreten ist und gesagt hat, ich habe Visionen gehabt, ich habe Jesus Christus gesehen. Und während dem Beten habe ich auf den Mond geschaut und habe gesehen, dass dieser Mond einen Fleck hatte. Und Jesus Christus hat mir dann erklärt in der Vision, dass dieser Fleck für das Fehlen eines Festes steht im Mond. Und zwar für das Sakrament der Eucharistie, weil bis zu dem Zeitpunkt gab es kein Fest für diese Eucharistie, für diese Mahlgemeinschaft während der Messe. Und der Papst hat dann 1317 das Fest von Leichnam offiziell eingeführt.
Okay, sehr schön. Warum wird das denn nicht einfach nur in der Kirche gefeiert, sondern oft draußen auf der Straße?
Genau, das ist das Besondere. Das gibt es nämlich bei anderen Festen eben nicht. Und von Leichnam wird der Glaube sichtbar in die Öffentlichkeit getragen. Also man präsentiert sich sozusagen der Öffentlichkeit. Nach dem Gottesdienst zieht in vielen Orten, eigentlich in den meisten muss man sagen, ob jetzt auf dem Land oder auch in den Städten, eine Prozession durch die Straße. Und dabei wird die geweihte Hostie, also eben der lebendige Leib Gottes, in einer Monstranz mitgeführt. Monstranz ist dieses Schaugefäß, großes Gefäß aus Gold meistens, also sehr wertvoll, oft auch sehr alt, mit einem kleinen Glas in der Mitte und da sieht man die Hostie drin, also das ist ein Schauglas quasi, damit die Gläubigen auch wahrnehmen, was denn da eigentlich mit sich rumgeführt wird dann auch. Das ist ein Zeichen dafür, diese Monstranz mit der Hostie. Christus ist nicht nur im Kirchenraum gegenwärtig, wenn wir Gottesdienst feiern, sondern auch mitten im Leben der Menschen. Also man geht nach draußen zu den Leuten in dem Fall.
Okay. Jetzt ist ja Fronleichnam unter anderem auch in Bayern ein Feiertag, ein gesetzlicher Feiertag. Hat das Fest hier bei uns eigentlich nochmal eine besondere Bedeutung?
Das ist wie bei vielen anderen Festen auch, dass in Bayern Fronleichnam, bei Weihnachten ist es ähnlich, vielerorts stark mit Tradition und Brauchtum verbunden ist. Es gibt festliche Gottesdienste, die sind dann oft in der Kirche, aber auch an bestimmten Plätzen. Es gibt Prozessionen, geschmückte Wege, es werden unterwegs Altäre aufgestellt, es sind meistens vier Volksaltäre, wo immer bestimmte Teile aus der Bibel, aus dem Evangelium vorgelesen werden und dann eine Kurzpredigt stattfindet. Die sind mit wunderbaren Blumenteppichen geschmückt, diese Volksaltäre. Da stehen also teilweise die Leute in der Früh um drei auf, um mit den Blüten, die dann frisch gepflückt sind, dort diese Teppiche zu gestalten und die gestalten dort bestimmte Symbole. Da sieht man dann die Taube für den Heiligen Geist, da sieht man Kreuz, da sieht man das Lamm Gottes, also alle möglichen Symbole, die mit dem Christentum zu tun haben. Und da sind natürlich die Ministrantinnen und Ministranten dabei, logischerweise, aber eben auch viele kirchliche Vereine, die mit ihren Fahnen dabei sind und manchmal auch Trachtengruppen. Das gibt es auch sehr oft, vor allen Dingen auf dem Land noch, wo die Trachtensache ja noch sehr viel stärker am Leben erhalten ist, sage ich mal, wie in den Städten. Und in vielen Gemeinden ist es ein sehr feierlicher, aber eben auch ein sehr gemeinschaftlicher Tag.
Bei uns in München findet das ja bei gutem Wetter auch ab 9 Uhr auf dem Marienplatz statt. Und dann zieht man ja hier auch durch die Straßen mit dem Kardinal und jede Menge Kirchengefolge, Musiker, Menschen in Trachten. Kann man sagen, Fronleichnam ist ein katholischer Glaube auf der Straße?
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Also es ist wirklich so, in München ist das eine der größten kirchlichen Auftritte, sage ich mal, im Laufe eines ganzen Kirchenjahres, dass eben ganz viele Gruppen dort vom Marienplatz, und das ist natürlich ein sehr großer Platz, wo viele Leute Platz haben, die Prozession dann eben durch die Innenstadt zieht und man im Dom dann natürlich auch Gottesdienst feiert. Aber weil eben so viele Teilnehmer dabei sind und immer auch noch so viele Zuschauer, macht man das eben nur bei wirklich gutem Wetter. Also wenn es so zweifelhaft ist, dann wird es normalerweise in den Liebfrauendom verlegt und dann fällt die Prozession halt aus und wird nur in kleinem Rahmen dann im Kirchengebäude vollzogen.
Also es ist kein reines Brauchtumsfest.
Nein, es ist kein reines Brauchtumsfest. Das Brauchtum gehört natürlich dazu, wie das in Bayern, habe ich vorhin ja schon gesagt, bei vielen Festen der Fall ist. Und es macht vieles sichtbar und schön. Das Auge isst ja auch mit sozusagen. Mhm. Aber der Kern ist die Eucharistie. Also es geht um die Hostie, es geht um das Fest, das um die Hostie herumgebaut ist sozusagen. Die Katholiken feiern, dass Christus gegenwärtig ist, nicht fern, sondern ganz nah bei uns, in der Kirche, in der Gemeinschaft und eben auch im Leben der Menschen. Also nicht nur diese Dreiviertelstunde, wo ich im Gottesdienst am Sonntag rumsitze, sondern er geht nach draußen und dieses Fest geht nach draußen, die Kirche geht nach draußen. Man präsentiert sich einfach.
Sehr schön. Vielen Dank, Willi. Frohen Leichnam also, ein Feiertag, der mehr ist als ein freier Tag. Ein Fest des Glaubens, der Gemeinschaft und der sichtbaren Hoffnung. Mitten hier bei uns in Bayern und natürlich im Erzbistum München und Freising. An dieser Stelle Ihnen einen schönen Frohen Leichnamstag. Eigentlich will mutmaßlich dort niemand arbeiten. Dennoch sind sie gerade für die Arbeitswelt von essentieller Bedeutung. Die Rede ist von Reinigungsfirmen und ein neuer Kinofilm aus Deutschland setzt sich jetzt realistisch mit ihnen und dem Niedriglohnsektor auseinander. Als Kontrast dazu gibt es auf der großen Leinwand auch eine sommerlich leichte Komödie aus Frankreich zu sehen, rund um die Olympischen Spiele in Paris von 2024. Mehr über die beiden Neustarts verrät Ihnen jetzt, wie immer, mein Kollege und Kinoexperte Klaus Schlauck im MKR-Filmtipp. Bitteschön.
Ich verstehe Ihren Unmut ist ein deutsches Sozialdrama über die 59-jährige Heike. Sie leitet eine Reinigungskolonne und das ist alles andere als leicht. Sie hat mit Personalmangel zu kämpfen und sie muss vermitteln zwischen den oft migrantischen Gebäudereinigern, Kunden und der Unternehmensleitung. Als sie versucht, eine Hilfskraft von einem Subunternehmer abzuwerben, setzt sie das unter Druck, einen ihrer eigenen Mitarbeiter zu entlassen.
Sie sind zertifizierte Objektleitung, ja?
Ich bin zertifizierte Objektleitung, ja.
Was habe ich dir gesagt über das Mobben? Erst die Kanten und dann die Fläche mit der 8. Wo bist du denn schon hin?
Sela, hätte dich gerne bei uns angestellt.
Wegen dir habe ich genug Stress bekommen.
Das Personal vom Subunternehmer ist tabu für uns.
Die sind heller als andere.
Nervt doch keiner.
Ich habe wieder Probleme in Heimat.
Warum warst du schon wieder auf der Baustelle?
Die freuen sich, wenn sich hier was aufbauen
kann. Du kannst vom Subunternehmer keine
Mitarbeiter abwerben. Die sind hochmotiviert und freuen sich über den Tarif.
Es reicht.
Ich verstehe Ihren Unmut ist ein dokumentarisch inszenierter Spielfilm, der den Blick auf einen oft unsichtbar bleibenden Arbeitsbereich lenkt. Durch reale Schauplätze, die Besetzung mit Laien und den Verzicht auf musikalische Untermalung erzeugt der Film ein authentisches Bild von Wirklichkeit. Die Hauptfigur Heike erscheint dabei glaubwürdig ambivalent, im Bemühen, in einer moralischen Grauzone zu agieren. Ebenfalls neu im Kino ist die französische Komödie »Ein Sommer in Paris«. Darin reist eine etwas unbeholfene junge Französin aus der Normandie zu den Olympischen Sommerspielen 2024 nach Paris. Durch widrige Umstände kann sie allerdings nicht wie geplant die Schwimmwettbewerbe sehen. Zudem überfordert sie die Großstadt. Und auch die Wiederbegegnung mit ihrer Halbschwester verläuft nur bedingt harmonisch. Dennoch lässt sich die Besucherin gern durch Paris treiben. Ein Sommer in Paris ist eine leichte Komödie, die vor dem Hintergrund Olympia Episoden ohne besondere dramatische Zuspitzungen spinnt. Die amüsante Detailgenauigkeit und eine Hauptdarstellerin, die auch komplexe Gefühlslagen ideal erfasst, gewinnen der schwebenden Stimmung des Films aber einen großen Reiz ab. Klaus Schlauck für das MKR, das Kirchenradio.
Am frohen Leichnamstag geht der Pfarrer bei der Prozession unter dem Baldachin aus Stoff, der im Volksmund Himmel genannt wird. Diese Himmel sind oft sehr alt und wertvoll, manche Exemplare sind sogar 200 oder 300 Jahre alt. Wenn da mal was kaputt geht, suchen viele Pfarreien Hilfe bei Claudia Gallmeier-Hakel. Sie ist Handstickereimeisterin und legt Wert darauf, flexibel zu sein.
Ich mache alles nach Kundenwunsch. Ich biete keine Standardware an. Das heißt, die Größe von so einem Baldachin, oben wie lang das sein soll, 1 Meter mal 2 Meter im Durchschnitt, so ungefähr. Dann noch die Seitenvorhänge, wie lang das sein soll. Ich mache das, wie es der Kunde will.
Claudia Gallmeier-Hagel sitzt dann in ihrer kleinen Werkstatt in Haar bei München und gestaltet einen neuen Baldachin oder betreibt Schadensbegrenzung bei einem kaputten. Meistens sind die oft wertvollen Stoffe da ramponiert, wo sie auf den Tragestangen des Himmels aufliegen. Oder es sind Wasserschäden entstanden. Oder der Stoff ist rund um die Stickereien verschlissen, erzählt die Expertin.
Wenn ich einen Himmel jetzt bekomme zum Restaurieren, und es ist oben zum Beispiel der Heilige Geist drinnen und der ist kaputt, dann muss ich den Heiligen Geist ausschneiden, Stoffe unterlegen, dann die Stickerei draufsetzen, annähen, versäubern, damit es alles schön hält.
Solche aufwendigen Reparaturen dauern dann schon mal eine Woche und kosten um die 1000 Euro. Die Aufträge werden allerdings weniger, weil immer mehr Pfarreien zusammengelegt werden und der Bedarf an Baldachinen für Fronleichnam sinkt. Und es wird immer schwieriger, an die passenden Materialien zu kommen.
Die großen Firmen teilweise stellen das Material gar nicht mehr her, wird alles ausverkauft, dann habe ich Restposten nur noch bekommen. Man muss jetzt schon nach Frankreich teilweise gehen, man muss nach Italien gehen. Stoffe gibt's auch kaum mehr. Den Brokat, den ich vor mir liegen habe, der ist schon sehr alt, das ist ein Schatz, den streichle ich schon fast. Den benutze ich nur für Himmel. Die Qualität nimmt ab.
Auch deshalb werden die Restaurationsaufträge der Pfarrgemeinden immer weniger werden. Claudia Gallmeier-Hagel aber restauriert und gestaltet nach wie vor mit Leidenschaft.
Den Stoff zu erhalten, die Fäden aufzufangen, die Stickerei zu retten, das ist anspruchsvoll, das ist eine Herausforderung. Und dass das Ergebnis für alle passt, das ist ebenfalls eine Herausforderung. Aber wenn es klappt, dann bin ich jedes Mal begeistert.
Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Mittlerweile zum dritten Mal vergibt unser katholisches Medienhaus der St. Michaelsbund das Georg-Walser-Stipendium, benannt nach unserem 2020 verstorbenen Kollegen und Journalisten, der sich unter anderem für vergessene Gegner des Nationalsozialismus engagiert hat. Gewonnen haben 2025 gleich zwei Journalistinnen, nämlich Eileen Kelpe und Katharina Zöpfel. Sie haben sich auf Spurensuche begeben und haben ihr Projekt Stimmen aus der NS-Todeszelle genannt, so Eileen Kelpe.
Das erste Mal mit der Thematik der Abschiedsbriefe während der NS-Zeit bin ich tatsächlich über einen Film gekommen, sehr bekannter Film, In Liebe Eure Hilde von Andreas Dresen. Und dieser Film hat mich sehr emotional berührt und dann habe ich in der Berichterstattung gesehen, dass es dieses Projekt gibt von den Arosen-Archives, dass da Abschiedsbriefe zugestellt werden sollen mit Hilfe von Ehrenamtlichen. Und dann habe ich mich weiter eingelesen, bin ins Gespräch gekommen mit Katharina und so hat es eigentlich angefangen, also einfach mit dieser Thematik in Berührung zu kommen.
Bei diesem Projekt der Arolsen-Archive wird versucht, Nachfahren der Opfer des NS-Regimes zu finden. Die Todgeweihten im Gefängnis Stadelheim schrieben Abschiedsbriefe an ihre Liebsten, die aber zum Teil nicht zugestellt wurden. Katharina Zöpfel ist Dozentin an der Uni Eichstätt und will wissen, was sind die Folgen dieser Aktion?
Jetzt werden diese Briefe öffentlich gemacht und uns interessiert, was bedeutet das, dass diese Stimmen, die eben in der Vergangenheit kein Gehör gefunden haben, jetzt ankommen bei den Hinterbliebenen? Was bedeutet das für die Familiengeschichten? Was bedeutet das auch für uns konkret, wenn diese Geschichten jetzt erzählt werden? Und was bedeutet das auch für die Erinnerungskultur und für die Art und Weise, wie wir über diese schreckliche Zeit nachdenken und wie wir diese Zeit interpretieren?
Mit ihrem philosophischen Ansatz will Katharina Zöpfel zeigen, diese Briefe können Zugänge sein, wie wir über unsere Vergangenheit nachdenken. Und sie machen deutlich, was ist wichtig vor dem Tod, was teilen Menschen ihren Liebsten mit.
Auf der anderen Seite möchte ich das didaktisch gerne umsetzen. Ich bin in Eichstätt ja mit zuständig für den Lehramtsstudiengang. Das bedeutet, wir bilden künftige Philosophie- und EthiklehrerInnen aus. Und da möchte ich dieses Projekt gerne einbinden in die Lehramtsausbildung und eventuell auch mit SchülerInnen zusammenarbeiten, das in den Unterricht einbinden. Denn ich denke, anhand von diesen Einzelgeschichten kann man sehr gut mit sowohl Studierenden als auch SchülerInnen auch über das Thema Erinnerungskultur sprechen.
Zuerst aber werden die beiden Journalistinnen so viel Informationen wie möglich sammeln. Zum Beispiel in den Münchner Archiven.
Dann natürlich Stadelheim, der Ort des Geschehens, auch wenn man da heute nichts mehr, nicht mehr viel sehen kann, aber es ist halt dort passiert. Im Perlacher Forst, da sind Hingerichtete bestattet worden. Also diese Orte wollen wir einfach sehen und einfach auch nachspüren und erleben. Und wir möchten natürlich auch mit Menschen sprechen, also mit Historikerinnen, möglichst auch mit Angehörigen, die vielleicht einen Brief bekommen, mit Ehrenamtlichen, die da recherchieren. Also mit dem wollen wir auch reden und diese unterschiedlichen Perspektiven einfangen.
Für Eileen Kelpe und Katharina Zöpfel ist das Stipendium eine Bestätigung, dass ihr Thema eine Bedeutung für die Erinnerungskultur hat und ein Zeichen der Wertschätzung.
Das Stipendium ist für uns einfach eine großartige Unterstützung, diesen Stimmen Gehör zu geben und auch dieses Projekt wirklich ernsthaft voranzutreiben und nicht nur nebenbei. Deswegen ist es nicht nur eine ideelle Wertschätzung, sondern natürlich auch die finanzielle Grundlage dafür, dass wir uns Zeit dafür nehmen können und das umsetzen können.
Was aus den Ergebnissen ihrer Forschungsarbeit wird, ist noch offen. Auf alle Fälle wollen die beiden Journalistinnen es einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Paul Hasel für das MKR.
Ja, auch in diesem Jahr vergibt unser katholisches Medienhaus der St. Michaelsbund wieder das Georg-Walser-Stipendium. Mehr dazu demnächst auf michaelsbund.de. Ja, es ist wieder soweit. Wie alle 14 Tage freitags gibt's auch heute wieder eine brandneue Podcast-Folge Vergelt's Gott, den fröhlich-katholischen Podcast mit Kabarettist Wolfgang Krebs und all seinen alter Egos und natürlich auch Pfarrer Josef Weck. Servus ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Ihr seht ziemlich erholt aus.
Servus.
Ja, wir sind total erholt. Wir sind wirklich total erholt.
Ich bin ehrlich gesagt ganz und gar nicht erholt.
Also wieso bist du denn was?
Ja, ich bin momentan hunderte, tausende Kilometer unterwegs mit dem Auto und ich bin gar nicht erholt.
Wieso aber, bist du hunderttausende Kilometer unterwegs?
Aber ich bin jetzt hier, ich bin gerne hier.
Wo bist du denn überall unterwegs?
Ist doch jetzt egal, wo ich mich überall rumtreibe.
Das ist ja interessant, weil du treibst dich überall rum, hunderttausende von Kilometern, das ist ja zweimal um die Erde.
Ja.
Also ich bin auch irgendwie erholt. Aber mein Gott, bei mir ist es ja normal, ich muss ja die ganze Zeit, ich bin ja auch wie so ein Wanderprediger, ich muss ja einmal rauf, dann nach Nürnberg, dann wieder runter nach München, dann wieder rauf, dann wieder runter, so geht das zickzack durch Bayern.
Ja, aber das ist doch eigentlich quasi ein Skandal, wenn der Herr Pfarrer so viele Kilometer unterwegs ist, wie jetzt zum Beispiel du, lieber Wolfgang, der ja als Kabarettist permanent unterwegs ist.
Das ist ein Skandal und ich bin einmal frontleichnamsmäßig Corona-Zeiten mit einem Traktor unterwegs gewesen und da habe ich sehr viele positive Zuschriften bekommen, aber ein Skandal. Eine hat gemeint, das ist ja Spritverschwendung.
Ja. Das stimmt. Ist Spritverschwendung. Ja,
im Sinne der Öko-Bilanz.
Darum fahre ich jetzt öfter mit dem Motorrad rum, weil ich nur noch ganz wenig Sprit brauche. Ich habe jetzt zwei Koffer links und rechts und da habe ich letztens den Söder ausgepackt.
Wie ausgepackt?
Naja, ich habe ja immer so einen Kopf, so einen Styroporkopf und da ist die
auch
Perücke
das
drauf.
Das ist ein Skandal.
Ja, du wirst den Söder gedacht, mit deinem Styroporkopf vergleichen. Ich wieder so einen Kopf raus und dann weißt du, ich bin so vom Söder drin. Das ist bestimmt auch sehr lustig. Ich habe das Skype des bayerischen Ministerpräsidenten dabei.
Du willst den Söder-Köpfen haben.
Nein, Köpfe rollen da, die CSU macht das schon alles selber. Aber Skandal, wir haben ja so viele Skandale momentan gerade, wenn wir über einen Skandal reden.
Ja,
Skandal um Rosi.
Ja, ist doch, da rührt sich endlich mal was im Lande, oder? Haben wir die wirklich wichtigen Themen, die mir jetzt mal aufs Eisen kommen.
Ja, da gibt es Leute, die sagen, das sollen wir jetzt nicht mehr im Bierzelt singen und darüber unterhalten wir uns auch in der neuen Folge.
Auch, ja. Mhm. Ja. Und landen dann irgendwo bei ganz anderen Skandalen.
Ja, bei sämtlichen Skandalen der Weltgeschichte, um dann am Schluss darauf zu kommen, dass die einzige Wahrheit die katholische Kirche ist, Darum haben wir einen fröhlich-katholischen Podcast.
Na, dann sind wir mal gespannt und freuen uns auf eine brandneue Folge Vergelt's Gott. Wie immer alle 14 Tage freitags auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und kommende Woche Dienstag, wie gewohnt, hier bei uns im MKR ab 19 Uhr nach dem Gottesdienst. Schalten Sie ein, wir freuen uns sehr und es wird garantiert wieder unterhaltsam. Sie hat immer Zeit für mich, auf alle Fragen eine Antwort und sie macht mir tolle Komplimente. Nein, ich mache jetzt nicht meine beste Freundin, sondern die KI, die künstliche Intelligenz. ChatGPT, Claude oder Gemini sind längst in unserem Alltag angekommen. Aber nicht nur das, auch Influencer spielen bei vielen Menschen eine ganz wichtige Rolle im Leben. Meine Kollegin Lydia Jäger hat deshalb mal mit einer Psychologin über parasoziale Beziehungen gesprochen.
Das Rezept für den besten Kirschkuchen, die neuesten Modetrends oder Beziehungstipps. Die KI oder auch Influencer scheinen alles zu wissen. Psychologin Anke Häublein, Leiterin der Erdinger Lebensberatungsstelle des Erzbistums München und Freising, sagt, sie geben uns ein gutes Gefühl, weil wir uns verstanden fühlen.
Sie können uns kurzfristig helfen, Probleme zu lösen, Inhalte zu konsumieren, die wir vielleicht gerade suchen oder brauchen. Sie können uns auch kurzfristig in einer Krisensituation schnelle Hilfe geben, aber sie dürfen eben nicht überhand nehmen.
Denn was wir uns immer bewusst machen sollten, parasoziale Beziehungen sind kein Ersatz für echte menschliche Nähe.
Die Beziehung zu einem Chatbot, die Beziehung zu einer Social-Media-Persönlichkeit. Das ist alles illusionär. Eine echte Beziehung ermöglicht Nähe, eine echte Beziehung ermöglicht tatsächliche Begegnung, es ermöglicht einen Dialog und das ist alles nicht wirklich machbar mit einem Influencer zum Beispiel oder einer Person des öffentlichen Lebens oder einer KI.
Ganz verzichten auf KI oder Social Media Input müssen wir aber nicht. Anke Häuplein rät aber zu einem verantwortungsvollen Konsum.
Indem ich selbst die sozialen Beziehungen steuere und mich nicht von ihnen steuern lasse, indem ich die Zeit begrenze und sie nicht überhand nehmen lasse und indem ich darauf achte, dass das Nutzen von Social Media oder auch Chatbots nicht meine realen Beziehungen ersetzt, sondern sie nur ergänzt.
Ein ganz konkreter Tipp. Einfach mehr Zeit mit echten Freunden als am Smartphone verbringen. Lydia Jäger für das MKR, das Kirchenradio.
Wer mehr über parasoziale Beziehungen erfahren möchte, das ganze Gespräch mit Psychologin Anke Häuplein hören Sie auf innehalten.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. In der kommenden Woche nimmt Kardinal Reinhard Marx zwei Seelsorger in das Domkapitel in München auf. Domkapitulare heißen diese Würdenträger dann. Aber was macht eigentlich so ein Domkapitular? Das klären wir jetzt auf in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute der Domkapitular, erklärt von Pfarrer Ulrich Kampe.
Ein Domkapitular ist ein leitender Priester, der in einer Kathedrale, wie die Münchner Liebfrauendom, besondere Verantwortung übernimmt. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört die Mitgestaltung der Liturgie, also der feierlichen Gottesdienste im Dom. Darüber hinaus wirken Domkapitulare als Seelsorger und begleiten Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Zugleich beraten und unterstützen sie den Erzbischof bei der Leitung der Erzdiözese. Auch für den Erhalt des Doms und die Wahrnehmung seiner vielfältigen Aufgaben tragen sie Verantwortung. Eine besondere Bedeutung kommt dem Domkapitel zu, wenn der Bischofsstuhl vakant ist. Dann erstellt es eine Kandidatenliste für die Nachfolge des Erzbischofs und wirkt so an einem wichtigen Schritt für die Zukunft der Erzdiözese mit.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.